Willkommen zur zweiten Folge der Taktung, die Taktung der Verantwortung. Ich habe Schlomo hier bei mir. Hallo Schlomo.
Jojojo, ich freue mich sehr.
Ich würde jetzt erstmal meine Einschätzung zur Verantwortung in der Neuzeit vorstellen, was ich auch schon häufiger in meinen Streams genannt habe. Ich würde kurz zusammenfassen, dass ich denke, dass es aktuell in unserer Gesellschaft drei Charaktere gibt, also drei Arten von Menschen, besonders bevor sie in eine ernstzunehmende Beziehung eingehen. Ich würde diese Charaktere bezeichnen, also die Frau ist einfach nur die Frau auf der weiblichen Seite. Und auf der männlichen Seite haben wir den Spieler und den Nerd. Alle sind in ihrer eigenen Form verantwortungslos, obwohl ich sagen würde, dass die Verantwortung bei der Frau in der Form nicht so viel wiegt wie die von den beiden anderen.
Das sind jetzt Negativcharaktere, einfach nur, um das direkt am Anfang klarzustellen. Also,
es sind eher Extreme, an denen man sich orientieren kann.
Okay, aber Negativextreme. Also, wenn ich jetzt irgendwie einen Martin Sellner nehme, dann könnte ich ja nicht sagen, der ist ein Spieler oder ein Nerd.
Genau, sagen wir, er macht es richtig. Die fallen dann raus, okay? Also, es sind Negativbeispiele, du hast recht. Okay, also der Spieler ist ja leicht erklärt. Der Spieler ist ein wenig Hollywood-infiziert und möchte während seines Lebens eher hedonistisch leben und benutzt Frauen nur. So, spielt denen etwas vor, Richtung Andrew Tate. Und der Nerd, das ist eine eher neue Form der Verantwortungslosigkeit. Wir haben Männer im Altersbereich von 18 bis 35, die keinerlei Verantwortung übernehmen wollen, in eine zweite infantile Phase eintreten, sich dann auch mit hedonistischen Sachen ablenken, aber die nicht sexueller Natur sind, sondern eher Videospiele, Animes und so weiter.
Und sich quasi da rausziehen, weil sie keinen Bock haben, immer wieder mit der Nase darauf gestoßen zu werden, dass sie unzulänglich sind, was dieses Thema angeht.
Genau, und sehr wenig Leidensdruck haben, weil sie halt den intimen Leidensdruck durch Proxys halt dann befriedigen.
Sei es drum, kompensieren, ja.
Genau, sei es drum durch Pornografiekonsum oder natürlich auch durch, ich weiß nicht, ob du mit dem Begriff Waifu vertraut bist?
Ja, irgendwie diese Kissen, ne? Diese japanischen Kissen.
Das Waifu-Kissen ist das Kissen, aber Waifu an sich ist ein japanischer weiblicher Charakter, mit dem du eine Pseudo-Beziehung führst. Mhm. Also so, das ist halt deine Frau, deine Wife irgendwie. Und du guckst diese Folgen dann an und spielst das so im Kopf so durch, als wärt ihr zusammen. Das, was du Neues dann von diesem Charakter erfährst, ist so etwas, wenn du was Neues erfahren würdest von einer realen Person.
Ich würde das sogar noch ein klein bisschen erweitern und sagen, eine Kompensation vom Fehlen des normalen Lebenswegs und insbesondere dem für uns mit unserer Natur wirklich essentiellen Aspekt Partnerschaft, Familiengründung und so weiter. Dazu gehört auch einfach etwas wie Videospiele und etwas wie seichtes Entertainment berieseln lassen. Ne? Dazu gehört auch das ganze Konsumen an und für sich. Es muss nicht der Konsum sein von Sachen, die wirklich direkt mit Frauen und Sex zu tun haben, auch wenn diese Themen, Videospiele und Filme und so weiter, Serien, das auch immer wieder streifen werden. Es kann auch einfach nur COD sein. Ne? Es kann 12 Stunden COD am Tag, ist auch eine Ableitung des Frustes und ein Ersatz dafür, ich muss ja irgendwas machen, was mir dann Identität gibt, etwas zu tun gibt und worin ich mich versenken kann mental, was mich beschäftigt hält und quälende Gedanken daran, dass das Leben anders sein sollte, unten hält.
Genau, und es ist natürlich ein Proxy für eine Karriere, also eine identitätsstiftende Karriere, wie es damals, okay, ich bin der Sohn des Schmieds, ich werde irgendwann Schmied und das ist ein Teil von mir, ist es halt jetzt, ich bin äußerst gut in Fortnite oder was auch immer.
Ja genau, was auch so ein bisschen erklärt, dass heutzutage alle, also nicht nur irgendwie die Unterschicht oder nicht nur Leute, die, keine Ahnung, bei den Eltern wohnen und noch keinen Job haben, auch wenn sie schon 30 sind, irgendwie jeden Tag 12 Stunden Videospiele spielen, sondern dass tatsächlich auch Leute, die im normalen Berufsleben stehen, in deutlich höherem Maße Videospiele spielen oder sich solchen Hobbys in exzessiver Weise zuwenden, als das vor 20 Jahren war oder vor allem 50 Jahren, weil es halt diese Hufschmied-Identität nicht mehr gibt. Die meisten Jobs sind irgendwelche seelenlosen Bürojobs, die einem überhaupt keine Identität bieten, sondern einfach nur ein Ärgernis sind, das bewältigt werden muss, weil man ja irgendwas machen muss.
Ja, oder auch Produktionsjobs können auch relativ seelenlos sein. Also es gibt einen Unterschied zwischen dem Dachdecker, der dann irgendwann Dachdeckermeister ist und dann vielleicht in seiner Umgebung seinen eigenen Betrieb hat und das dann auch irgendwie identitätsstiftend ist. Und der Typ, der halt immer wieder auf den roten Knopf drückt, eine Schiebetür aufmacht und ein Bauteil rausnimmt, die Schiebetür wieder zumacht und wieder auf den roten Knopf drückt.
Ja, ich denke aber, das ist sogar noch identitätsstiftender als der Standardbürojob. Also wenn du bei einer Versicherung oder sowas irgendwelche Sachbearbeiter-Sachen machst den ganzen Tag lang, ist das, glaube ich, seelenzerschmetternder als das, weil du hast nicht mehr das, was du dir am Ende angucken könntest, das Endprodukt, von dem du ein kleiner Teil warst, was quasi dein Lebenswerk ist, unter die Leute zu bringen. Nicht einmal das ist mehr da.
Das ist sehr interessant, weil da würden dir sehr viele Linke jetzt auch zustimmen. Also ohne jetzt weit Offroad gehen zu wollen. Aber gerade
dafür erschaffen sie aber genau diesen Bürojob in eklatanten Zahlen, ne?
Richtig.
Also dafür, dass sie das auch so sehen.
Richtig. Also genau das passiert. Effektiv, aber auf der anderen Seite werden diese Bürojobs jetzt ja auch die ganze Zeit wegrationalisiert, weil diese ganzen einfachen Jobs ja durch Automation halt.
Ja, der freien Wirtschaft. In der freien Wirtschaft, aber der Linke produziert sie in Masse nach, einfach nur durch Ausbau vom Verwaltungsapparat. Und ja, im Grunde genommen ist der Linke auch der Meinung, dass eigentlich, also die legitime Art und Weise, ein Geld zu bekommen, ist halt, du bekommst das Geld vom Staat. Also der Staat nimmt es halt der Allgemeinheit weg und dann wird es umverteilt zu dir und das gehört dir dann wirklich. Alles andere ist irgendeine Form von Diebstahl.
So. Aber um zu diesen drei Charakteren zurückzukommen, jetzt kommt mein Hot-Take. Ich glaube, dass bei diesen drei Charakteren die Frau die Person ist, die am meisten Verantwortung übernehmen möchte eigentlich. Aber auf ihrer Suche danach, während sie im Altersbereich von, 18 bis 28 ungefähr ist, dann eher auf den Spieler trifft in der freien Wildbahn, da der Nerd sich eher zu Hause versteckt, bis er aus seinem Kokon dann aussteigen kann mit Mitte 30. Und dadurch sich halt eine extreme Last an, die Linken würden sagen, Mental Health Issues zuzieht.
Und natürlich auch einfach einen extremen Nachteil gegenüber Konkurrenten, weil er 10, 15 Jahre, die hätten produktiv sein können, verschwendet hat, ne? Und sich keinen Status aufgebaut hat, auch keine Charakterbildung betrieben hat.
Genau. Das fängt dann sehr spät erst an und dieser Aufbau dann auch, ich sag mal, mit Frauen dann auch umzugehen, die schon eine gewisse Vorbelastung haben, schaffen die meisten nicht. Und ich denke, das wird einer der großen Gründe sein, warum wir so hohe Scheidungsraten haben, beziehungsweise warum Beziehungen erst gar nicht in Ehen münden.
Ja, wobei, ja gut, langsam sind wir da, dass diese Typusse schon Bestand hatten. Als die Leute erwachsen geworden sind, die jetzt gerade geschieden werden. Aber ich denke, den Großteil davon werden wir sogar noch ernten. Und das neue Phänomen, was wirklich noch relativ neu ist, ist dann das großflächige Incel-Phänomen, was dann auch wieder darauf aufbaut.
Genau. Was interessant ist irgendwie, ist, dass Frauen dort sich anpassen. Frauen, also so als hätten sie diese Problematik bemerkt, erfahren, also wie soll ich das sagen, in der Gesellschaft sieht man das halt immer häufiger, dass Frauen auf diesen besonderen Typus Nerd dann, und auch natürlich auf die ganzen von außen sichtbaren Charaktereigenschaften dann auf einmal stehen, die denen als einen gewissen, wie soll ich das sagen?
Ja, aber eher so als abstrakte Idee, sie wollen quasi den Alpha-Nerd, ne? Sie wollen halt den Nerd, der quasi diese Brille trägt und diese Vita hat, aber aus irgendeinem Grund halt trotzdem so auftritt, als wenn er sein gesamtes Leben damit verbracht hätte, Erfahrung zu sammeln, ein Macher zu sein. Ne? So sieht das dann in der Regel aus.
Was sie ja zum Teil auch tun, Erfahrung sammeln, beziehungsweise eine gewisse Kompetenz aufbauen. Aber
Erfahrungspunkte,
halt
ne?
Sachen, die, ja, Erfahrungspunkte, genau, in Spielen und so weiter, auch. aber diese sind halt nicht nach außen irgendwie in einer gewissen Form positiv kommunizierbar, wie beispielsweise, oh, ich bin der drittbeste Spieler in Fortnite, ist jetzt nichts, was ich sage mal, vor 10 Jahren beispielsweise Frauen dann schwinden lassen
Also es sei denn, du machst das wirklich kompetitiv und sogar dann hast du noch Probleme. Also guck dir an, wie diese Leute in der Regel aussehen, wie die leben. Der Typ, der in Wien die Schule zusammengeschossen hat, der war ja zum Beispiel so ein kompetitiver, also wirklich Wettbewerbsspieler, ne, der sogar Geld verdient hat damit. Aber ansonsten ist es einfach nur ein schwarzes Loch für Zeit. Also das, was du da sammelst, ist halt eigentlich eine Art Hacken von deinem Trieb, etwas aufzubauen.
Aber kommt es da nicht eher darauf an, wie die Gesellschaft damit umgeht? Weil wenn du dir das so anguckst, so wie die Spieler beispielsweise heute zum Teil, wie soll ich das sagen, dargestellt werden, wenn sie auf Sachen sind wie die Gamescom, dort ein Turnier machen und es dann eine Einlaufmusik für das Team gibt und sie haben alle eine gewisse Uniform an, hat das wahrscheinlich dann einen ganz anderen Bereich, wie es damals halt hatte, wenn die einfach nur in einem Keller sind und dann steht dann einfach auf dem Monitor drauf, du bist jetzt Platz 1. Und eigentlich könnte man das Argument machen, Fußballer sind ja auch nur so hoch vom Status, weil wir sie als gesellschaftlich so ansehen. So der Zeit als.
Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Dass sich physisch mit anderen messen in einem Spiel, das Koordination, Geschicklichkeit, taktisches Verständnis, was dann bei Videospielen natürlich auch gilt, der letztgenannte Punkt, und körperliche Durchsetzungsfähigkeit beinhaltet, das war immer etwas, was dem anderen Geschlecht imponiert hat und was generell in der Gesellschaft angesehen war. Wenn du irgendwen im Ringkampf besiegen konntest, im alten Griechenland oder so, dann war das etwas, was die Leute respektiert haben. Und wenn du 7.000 Stunden versenkt hast oder 70.000 Stunden versenkt hast in, keine Ahnung, der Erkundung einer Fantasiewelt und dem Lernen mit einem Fantasie-Pfeil und Bogen umzugehen, dann ist das eine andere Sache. Also ich würde sagen, das ist schon nochmal, es ist nicht nur die Wertung der Gesellschaft, sondern es ist auch das, die Grundkondition des Menschen, die das anders bewertet. Der Faktor, der da reinkommt, ist halt das reingezogen werden in bunte Lichter. Weißt du, was ich meine? Das hypnotisiert werden von einem Bildschirm und in Wirklichkeit also eine Illusion leben. Ne? Also das nächste Level davon wäre dann, du machst das wirklich mit der VR-Brille auf und verlässt diese Welt, soweit es irgend möglich ist. Die Realitätsflucht, die dem innewohnt. Während die physische Auseinandersetzung in einem Sport wie Fußball oder also noch besser wäre da etwas, ein Kampfsport oder irgendwie so etwas, die offenbart ja eher eine Realität, eine physische Realität über dich selber, über den Gegner und über die Welt.
Ja, auch. Aber ich würde halt trotzdem sagen, dass es ein gewisser Faktor ist. Also natürlich ist der Ringer, der Olympia gewinnt, wird deutlich mehr angesehen als der Typ, der sich im englischen Pub mit jemand auf den Boden wälzt.
Sicher, sicher. Nur, also ich wollte nur darauf hinaus, dass das nicht nur eine quasi soziale Konstruktion ist, die aber auch ganz anders sein könnte, sondern diese soziale Konstruktion von unserem Bild von Videospielleuten und unserem Bild von Sportlern, die basiert durchaus auf etwas, was im Menschen tiefer verankert ist.
Aber zurück zur Verantwortung. Ich glaube, beide dieser männlichen Charaktere wollen keine Verantwortung übernehmen, aber auf verschiedenen Ebenen. Der Spieler möchte das natürlich, möchte das alles seicht halten, um sich da in der Form, aber mit den Frauen in einer gewissen Form zu beglücken, befriedigen. Und der Nerd möchte keine Verantwortung haben und möchte sich eher auf der anderen Seite hedonistisch den Dopaminkick halt abholen.
Der Nerd will vor allem auch nicht, dass es Aua macht. Der Nerd will nicht durch das, wo er durch müsste, Abstumpfung einer gewissen Form, Zurückweisung aushalten, und zwar in einer durchaus gravierenden Masse aushalten, um seinen Lebensweg zu ändern, um Zugang zu bekommen zu dem, was er sich eigentlich wünscht und was er substituiert mit Sachen wie Pornos und Konsum.
Ja, jetzt ist aber die Frage, wie es, also grundlegend, das hatten wir ja schon ungefähr das letzte Mal, wie soll man das den Männern, also besonders den jungen Männern dann erklären? Wenn du, also du müsstest ja erstmal deutlich früher angreifen, wenn du jetzt beispielsweise sagst, okay, ich habe jemanden das jetzt erklärt, dass er aus dem Keller seiner Mutter ausziehen soll und aufhören soll, den ganzen Tag nur Videospiele zu spielen und mal was für sein Leben machen soll. Er ist jetzt 32 und er fängt damit an. Ist das schon, eigentlich schon ein Los ab dem Alter? Wir müssen ja viel früher angreifen, damit wir dieses Problem ja natürlich auch nicht haben, dann mit 35, dass der Mann, der jetzt aufwacht und sagt, okay, Moment, ich muss mein Leben ändern, ich muss Ich muss rausgehen, ich muss Verantwortung übernehmen, ich muss einen Charakter, ich muss mir einen Charakter aufbauen außerhalb von Videospielen und muss Frauen kennenlernen, eine Familie gründen und so weiter. Und
ja.
Dieser Mann, der wird ja nicht an, ich sag mal, an 18-jährige oder also 18- bis 22-jährige Frauen hinkommen, die jetzt nicht durch eine Reihe von Spielern gegangen ist.
Sicherlich. Das allererste Problem, was bei allen fehlt, die in unserer Gesellschaft leben, in der Breite, ist, dass wir aufgewachsen sind ohne ein Positivbild, auf jeden Fall ohne ein ernstzunehmendes Positivbild von Familie. Also es existierte gar nicht. Ne? Als ich 18 war, war das gar kein Gedanke in meinem Kopf, wann gründe ich eine Familie? Wie soll es irgendwann darauf hinauslaufen und so? Ne? Weil einfach, es gab das nicht. Es gab nicht ein Selbstverständnis von am Ende bekommst du Kinder, ziehst sie gemeinsam mit einer Frau groß und das ist quasi der Kulminationspunkt des Lebens, auf den es am Ende hinausläuft. Sondern es gab nur eigentlich Sachen, die sich darüber lustig gemacht haben und eine Philosophie, die gepredigt hat, wir dürfen die Leute nicht in solchen engen Denkmustern einsperren. Ne? Insofern ist natürlich das Erste, was wiederkehren muss, ein ernst gemeintes Positivbild davon, was extrem schwierig ist, weil, das hatten wir in der letzten Folge auch schon am Rande angesprochen, alles, was in irgendeiner Form ernst gemeint etwas glorifizieren will, in unserer Gesellschaft automatisch cringe ist. Das heißt, der einfachere Weg, auf jeden Fall der unangreifbarere Weg, ist, dass du das Gegenteil in den Schmutz ziehst, und das musst du ja gar nicht so sehr in den Schmutz ziehen, das ist im Schmutz. Du musst eigentlich nur zynisch und beißend darauf hinweisen, wie sehr es im Schmutz liegt. Ne? Du musst die Cat Lady mit 40 zeigen und wie die drauf ist. Du musst Leute, Männer in den 40ern zeigen, die eine extrem würdelose Midlife-Crisis durchleben und sich irgendwelche teuren Autos kaufen und anziehen wie ein 20-Jähriger und so tun, als wären sie ein 20-Jähriger und so ein Scheiß. Hier, guck mal, das wird peinlich, das wird erbärmlich, wenn du nicht diese Kurve kriegst.
Ja, aber wie soll ich das sagen? Das Alternative muss halt auch mit drin sein. Wir müssen denen halt auch einen Weg zeigen. Und ja, natürlich, das ist cringe, aber es sollte ja auch nicht, ich glaube, das Beste wäre halt nicht, wenn wir halt irgendwie einen hätten. Sagen wir so einen Martin Sellner ändert jetzt seinen Content und macht jetzt nur noch, guck mal, das ist meine Familie, die ist toll, habt auch eine Familie, als Beispiel. Das wäre wahrscheinlich.
Er macht das ja automatisch als Nebenprodukt.
Das muss als Nebenprodukt sein.
Deswegen ist auch nicht cringe. Ja, genau, exakt. Das ist der Punkt. Wenn du es als Hauptsache machst, wenn du dich hinstellst und, keine Ahnung, am besten noch mit so einem Filter drauf, dass alles glitzert und so weiter, nur noch Fotos davon zeigst, wie toll es in deiner Familie ist und nur noch irgendwie den Familienvlog machst und so, dann geht es in den Kitsch-Bereich rein oder droht auf jeden Fall sehr leicht, das zu tun. Wenn du am Rande es immer wieder durchscheinen lässt, ein bisschen drüber redest und ein bisschen mal was zeigst, ist das eine andere Sache. Dann ist das ein Vorleben von Normalität. Und das, also während auch das Erklären von jedem ernsthaften Vertreten von Idealen zu cringe eine linke Waffe war, um den ganzen Kram abzuräumen, ist das etwas, was sie noch nicht substanziell angreifen konnten. Das Vorleben einer Normalität, einer positiven Normalität.
Okay. So viel erstmal zu diesem einen Bild mit diesen drei Charakteren. Dann würde ich dir gerne noch was anderes hier kurz aufzeigen. Was wir haben, in der rechten leicht, aber in der linken sehr stark, sind diese Schattengebilde, die dafür sorgen, dass die Menschen diese halt gerne als Ausrede nutzen, um verantwortungslos zu sein, beziehungsweise um Verantwortung gerne abzugeben. Bei den Linken haben wir dann natürlich so Sachen wie der Kapitalismus und also ich werde mich nicht bei dieser Stelle bewerben, weil der Kapitalismus, der hält mich ja niedrig. Ich werde mich nicht weiterbilden, weil der Kapitalismus wird mich runterziehen. Und viel wird das dann halt, ich sag mal, vorwiegend als Ausrede genutzt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, ich kann das im Leben nicht machen, weil der Rassismus, die Weißen, die mögen meine Hautfarbe nicht und deshalb werden sie mich nie in diese Position kommen lassen. Ich frage nicht nach einer Gehaltserhöhung, ich frage nicht nach einer Beförderung, ich schaue nicht, dass ich irgendwie irgendwo aufsteigen kann, weil die werden mich eh immer unterdrücken. Und das ist so, dass als Mantra durch diese Leute durchgeht, was dann natürlich am Ende des Tages zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung dann auch wird. Auf der anderen Seite haben wir das bei den Rechten ähnlich, dass wir dann, dass dann Leute sagen wie, also gerade jetzt auch wieder zum Thema Kinderkriegen, ja, mit der aktuellen Zeit und so, mit den Globalisten und so weiter, die wollen uns eh alle einsperren und deshalb sollten wir eh keine Kinder bekommen, weil sowas tut man keinem Kind an.
Ja. Yeah.
Aber viele benutzen das halt nicht aus als gewissen, ich sag mal, altruistischen Zweck, so von wegen, okay, ich erspare den Leid, sondern einfach nur, ich möchte die Verantwortung nicht übernehmen und ich suche gerade einen Schuldigen dafür.
Ja, und also weißt du, was der erste Gedanke ist, der mir dazu in den Kopf springt? Das erste, was ich erwidern will, guck dir die Ahnenlinie an, zurückgehend bis dann zu irgendeinem einzelligen Organismus, aber guck dir das letzte 0,0001% davon an, das schon einigermaßen nach Mensch aussah. Frag die mal, ob die gelitten haben in ihrem Leben. Die waren alle notwendig dafür, dass du überhaupt da bist. Du bist die Weiterführung davon. Und du denkst, also nach Maßstäben, die für einen Menschen in der Steinzeit lächerlich gewesen wären, wird dein Kind leiden, wenn es in diese Welt kommen wird. Und das ist deine ernsthafte Begründung dafür, weshalb du jetzt das Ende von dieser Linie haben wirst. Also Leute, die durch fucking Hungersnöte gegangen sind, Kinder, die buchstäblich in den Dreck und in die Armut, also Armut im Sinne von Leute verhungern die ganze Zeit, geworfen wurden, sich da irgendwie durchgekämpft haben, sich fortgepflanzt haben, am Ende dazu geführt haben, dass du da bist. Und du sagst jetzt, ja gut, die Kinder werden gemobbt werden an der Schule, worauf ich einen Einfluss habe. Ich kann hinziehen, wo ich will. Ich könnte theoretisch sogar dieses Land verlassen. Es ist immer noch besser, das Land zu verlassen und dann seine Familie, wenn das wirklich eine der ernsthafte Grund dafür ist, keine Familie zu gründen, und dann eine Familie zu gründen, die wohlbehüteter aufwachsen kann. Weil die gemobbt werden an den Schulen, weil die Obrigkeiten sie benachteiligen werden, Quoten gegen sie einführen werden, weil weiter Überfremdung stattfinden wird. Das alles ist im Vergleich noch Pipifax. Wir haben es ja zu tun mit einer sanften, also die Qualen, durch die wir durchgehen müssen, insbesondere der normale Mensch, der nicht politisch aktiv ist und der nicht mit Lawfare überzogen wird, die sind noch vergleichsweise gering. Und die werden auch die nächste Generation noch vergleichsweise gering sein, insbesondere im Vergleich mit der Geschichte der Menschheit. Was einfach ein, also das Leid, das geschehen ist, damit wir heute hier stehen können, das ist der, also es ist nicht in Worte zu fassen, was Leute durchleiden mussten, alleine um zu ermöglichen, dass jetzt etwas ist, dass jetzt wir sind. Ne? An diesem Maßstab gemessen ist es sowieso lächerlich. Es ist wahrscheinlich sogar lächerlich im Vergleich mit den letzten 200 Jahren oder so. Ne? Insofern, es ist kein ernstzunehmender Grund.
Ja, aber das Problem bei diesen Leuten ist, dass du da, also effektiv, du bist in, wenn du in einer Diskussion mit denen bist, dann musst du denen auf der einen Seite verkaufen, dass die aktuellen Probleme drastisch sind, dass die katastrophal sind und noch schlimmer werden können, dass die Existenz, also existenzbedrohend sind, aber auf der anderen Seite nicht schlimm genug, dass du selbst Verantwortung übernehmen kannst.
Ja, wir werden halt schöne neue Weltstyle ausgerottet, ne? Ich meine, wir sitzen ja nicht im KZ oder so. Wir werden auch nicht zwangskastriert oder so, sondern es läuft alles mental. Und lustigerweise, das heutige Thema ist ein großer Teil davon. Man hat den Leuten eingeredet, dass Verantwortung für etwas übernehmen zu müssen, so etwas wie Gefangenschaft wäre, Unfreiheit wäre, ne?
Genau.
Und das ist eine Waffe, die gegen uns eingesetzt wird. Aber diese Waffe bedeutet ja nicht für uns ein Leben in Qual. Wie viele Leute leben wirklich ernsthaft in Qual? Wie viele Leute wären eigentlich tatsächlich lieber nicht am Leben, aber bringen es halt irgendwie nicht übers Herz wegen ihrer Familie, wegen den Leuten, die sie so kennen und wegen Angst und so weiter? Das ist immer noch ein verschwindend geringer Anteil. Und du ziehst deine Kinder auf im Wissen. Also das größte Leid wird immer entstehen bei den Leuten, die blauäugig da reingehen und die reingeworfen werden in die Welt von Leuten, die vom Fernseher sich da rein haben einsäuseln lassen, dass eigentlich alles in Ordnung wäre und dass wir keinen Krieg hätten. Wenn du ein Kind aufziehst und dir ist vollkommen klar, dass Krieg ist und dir ist vollkommen klar, welche Parameter darüber entscheiden werden, ob zum Beispiel die Schulzeit zur Hölle werden wird für die Kinder, ob sie gefangen werden in, also das ist wahrscheinlich das größte Risiko und das ist, womit sie, also ausrottungstechnisch das allermeiste bewerkstelligen, mentale Krankheiten in den Kopf gepflanzt bekommen, die auf ein Leben in hedonistischer, depressiver Hedonie, wie es in einem Kaplaken heißt, hinausläuft. Ne? Das sind alles Sachen, auf die du einen maßgeblichen Einfluss hast und die, ich würde sogar sagen, nicht mal eine wirklich gravierende Gefahr sind für Kinder von Leuten, die das auf dem Schirm haben. Die genau. Hauptbeute davon, das ist der Fisch, der keine Ahnung hat, dass ein Angelhaken in diesem Teich schwimmt.
Und genau dieser Satz hat damals meinen, ich sag mal, seichten Antinatalismus komplett zerstört. Ich habe damals mit Kasper gesprochen und habe gesagt, ja, heutzutage so will man wirklich, dass das Kind dann in den Nachrichten ist, wie damals bei Leonie und so weiter. Und er hat gesagt, Chris, dir wird das nicht passieren. Du weißt doch, was hier abgeht. Und
ja, das ist eine interessante Frage wäre, Chris, willst du wirklich, dass es nur Kinder gibt von Leuten, denen das passieren wird? Also von Leuten, die das zulassen werden, die es gar nicht auf dem Schirm haben?
Ich habe nicht gesagt, ich mache das nicht. Ich habe das vor mich hingeschoben. Die Sache ist, du schiebst es dann irgendwann vor dich hin, bis deine Frau vielleicht gar keine Kinder mehr bekommen kann. Oder es ist, so eine, ich sag mal, nicht mehr möglich ist, ausreichend Kinder zu bekommen, um hier einen gewissen Wandel natürlich zu vollziehen. Mhm. So, wir haben ja erst mit 30 plus mit der Sache angefangen. Hätte ich diese Sache jetzt, ich sag mal noch 5, 7, 10 Jahre noch vor mich hingeschoben, wären das wahrscheinlich keine 3 geworden.
Sicher. Und ist ja so auch schon Glück. Also, du hast ja direkt 2 auf einmal bekommen.
Ja, klar, wir hätten wahrscheinlich aber so auch 3 gemacht. Ich meine, wir reden jetzt aktuell über das 4. Mhm. Also, das ist eventuell noch nicht aus, aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber genau diese Art der Verantwortungslosigkeit und auch dieses natürlich dieses Schattengebilde, dass du halt nicht angreifen kannst, so okay, diese Einflüsse und du bist denen halt unterworfen. Genau. Auf der linken Seite funktioniert das deutlich besser mit dieser Indoktrinierung, natürlich auch mit einer antinatalistischen Indoktrinierung durch diesen Kapitalismus, das System. Es ist dieses System im Hintergrund. So, ja, was sind das Kapitalisten? Sind das eigentlich eine Person? Nee, das ist das System, was da hinten alles lenkt. Und du kannst es nicht wirklich zerstören. Und wir könnten das machen, aber wir müssten erst. Und dann gibt es bei jeder Gruppe, die das hat, gibt es diesen Moment, ja, wir müssen erst X machen und dann können wir wieder Verantwortung übernehmen.
Also wir müssen erst den Kapital. So wie ein gerne Sachen vor sich her schiebt, ne, auf die man keinen Bock hat. Ja, das und das und das muss noch vorher passieren, erst dann kann ich es machen. Bei irgendeiner Kleinigkeit, die einfach, keine Ahnung, irgendein Behördenschreiben, das man beantworten muss oder so. Genau. Ist ja Usus.
Genau. Und es ist schwierig natürlich mit Leuten dann, also das hatten wir ja schon zu reden, wie gesagt, Kasper hat hat sehr viel auf mich eingewirkt mit dem einen Satz und ich denke, das konnte ich auch an andere schon weitergeben.
Definitiv. Die Ausmaße der Absurdität von diesem Mindset werden dir, glaube ich, auch erst bewusst, wenn du wirklich ein Kind hast, weil dann siehst du halt, wie das wirklich ist und welche Freude es allein in den ersten irgendwie 1-2 Jahren am Leben hat und so und dann der Gedanke in deinem Kopf, also du kommst halt schon fast auf den Gedanken, wie crazy es ist, dass dieses Wesen ohne weiteres einfach nicht hätte existieren können. Ne? Wenn du nicht an diesem Tag diese Entscheidung getroffen hättest. Wenn du nicht, zu diesem Zeitpunkt nach Hause gekommen wärst und dann wäre das und das geschehen und so wurde es dann gezeugt und so weiter. Ne? Dann würde dieses Wesen einfach nicht existieren. Das wäre halt crazy. Ne? Dieses Wesen, das jetzt existiert und eine derartige Freude an seiner Existenz hat, selbst während das quasi als das einzige Maßgebliche bewertet. Es ist so ein bisschen wie Shatti geredet hat über die Jagd. Also wenn er gegen Veganer argumentiert und die das dann verteufeln wollen, dass wenn du es wirklich gemacht hast und den Vibe davon erfasst hast, dann kommt dir das halt absurd vor, wie die darüber reden. Und so ähnlich ist es auch mit dem Kind. Ne? Wenn du wirklich das Kind dann hast und einfach halt siehst jeden Tag hautnah, wie das Kind ist, wie es empfindet und wie es sich langsam entwickelt und so weiter. Und dann als Alternative dazu siehst, weil halt irgendwie, wenn du nicht aufpasst, es an eine migrantisierte Schule und gekommen und gemobbt werden könnte, ne? Es wird, die Absurdität kann erst in Tiefe erfasst werden, wenn du weißt, was ein Kind ist und wie ein Kind ist.
Und was für ein der heutigen Zeit ist es auch so, was für eine, wie soll ich das sagen, Explosion an Identitätserschaffung, das auf einmal auch in einem selbst wirkt, weil du auf einmal diesen Zweck hast, dieses, mein Zweck war, dich zu machen. Mein Zweck auf dieser Welt war, dich und dich zu erstellen.
Ja.
Und es ist halt mehr als, ich bin Level 50 Paladin in irgendeinem Warcraft-Spiel.
Ja, der verrückte Gedanke auch, dass zur Hälfte das Kind buchstäblich du ist und zur Hälfte die Frau, ja, die du liebst. Ja, ich denke, so kann man Leute wahrscheinlich motivieren.
Ja, aber man muss sie natürlich von den Proxys weg in die Verantwortung geben. Und viele argumentieren ja gerade auch natürlich mit dem ganzen Red Pill-Zeug, was leider auf unserer Seite ist, argumentieren sie ja gegen diese Entwicklung raus aus dem Keller hin zu, also es, die Spieler haben ja eh die Red Pill gefressen, aber dem Nerd dann zu sagen, ja, geh doch raus und triff dich doch mal mit einer Frau und so weiter. Ja, aber Scheidungsraten. Und
ich wurde kritisiert, weil ich es so dargestellt habe, ja, dass die Red Pill gegen Ehe und Familie ist. Und es wurde gesagt, das wäre nur die MGTOW-Fraktion, auf die es zutreffen würde. Soweit ich weiß, die MGTOW-Fraktion will ja entweder gar keinen Kontakt oder keinerlei Beziehung mit Frauen. Ne?
Nee,
und
nee, MGTOW wollen überhaupt keinen Kontakt. Also noch
nie, nicht einmal irgendwie ein One-Night-Stand oder irgendwas. Okay. Soweit ich weiß, ist die Mainstream-Ansicht unter den Red Pill-Leuten, also wobei die wahrscheinlich nicht alle komplett über einen Kamm scheren kann, aber das, was du am häufigsten antreffen wirst unter Leuten, die unter diesem Label ihre Sachen machen, dass du in die Knechtschaft gehst, sobald du eine feste Beziehung, also zusammenziehen, ist mir häufig untergekommen als quasi der ultimative Knackpunkt. Wenn du zusammenziehst, dann bist du in der Knechtschaft. Wenn du in die Ehe gehst, ja genau, wenn du quasi das Zahlschwein, wie sie es ausdrücken würden, wirst.
Genau, aber dabei ist es halt komplett normal. Also ich meine, es gab ja, es ist ja auch sinnbildlich, dass der Vater die Hand der Tochter übergibt an den Ehemann.
So. Ja klar, ich meine, Sie haben natürlich recht, dass einseitig die Verantwortung eliminiert werden sollte, was das angeht. Also wenn du noch in dieses Konzept gehst, am liebsten ist dem Staat und sind den herrschenden Mächten, den Medien und so weiter, wär's denen, wenn du überhaupt nicht in dieses Konzept gehst. Aber wenn du da reingehst, dann wurde ein Ungleichgewicht da reingebracht, dahingehend, dass die Frauen im Grunde genommen gar keine Verantwortung tragen sollen, der Mann alle. Ne? Also damit ging dann eben einher ein gewisses Maß an sowieso gegenseitigem Besitztum. Ne? Und das sollte eliminiert werden. Und also generell die Rolle, die Kinder kümmern und so weiter, sollte eliminiert werden. Am besten sollte, dass es überhaupt Kinder gibt, eliminiert werden. Aber wenn es sie noch gibt, dann leiten wir das eben ab an die Kita und so weiter. Und das bringt mich lustigerweise zum, also ich weiß nicht, ob du über diesen Punkt noch länger reden würdest. Ich würde jetzt gewissermaßen das Thema wechseln, aber ich komme gerade mental auf den Punkt von diesem Post, der kontrovers diskutiert wurde auf Rechts-Twitter, von dieser grünen Politikerin im Bundestag, die da mit ihrem Baby eine Rede gehalten hat. Erinnerst du dich daran?
Ja.
Da
wo
gab's
man aber
ja,
sagen muss, Wiebke Mursal hat das, glaube ich, auch mal gemacht in einem Landtag. Würde ich da einfach fairerweise mit reinwerfen. Also sie war dort mit
Baby. Das ist eine AfDlerin?
Also, das ist eine AfDlerin, ja.
Habe ich, also mir geht es auch nicht um die Sache an und für sich, sondern mir geht es darum, was heißt das Baby, das sogar ganz interessant, dass du jetzt so einen Fall mit reinbringst, in dem einen oder in dem anderen Fall. Meine Meinung ist nämlich, an und für sich, die Normalisierung von Familie, wenn jetzt irgendwie Elon Musk mit seinen kleinen Kindern da ins Office geht, alles super, wahrscheinlich das beste Aushängeschild, was du haben kannst dafür, dass du halt ein Macher, ein Ficker sein kannst, gleichzeitig Familie hast und so weiter. Ne? Und dass Familie, also wirklich grotesk viele Kinder im Falle von Elon Musk zu haben, das Normalste der Welt ist. Das ist an und für sich gut. Das Problem ist, dass im Falle von dieser Grünen etwas anderes damit gemeint ist. Bei der geht es war ja quasi noch ein Baby, ne? Bei der geht es im Kern darum, Familie haben oder auch nicht zu haben, eigentlich scheißegal was, egal welche Entscheidung du triffst, zu entkoppeln von der damit einhergehenden Verantwortung, die Konsequenzen davon zu negieren. Das ist das Symbol, das sie schaffen will, wenn sie da steht mit dem Baby. Es geht darum, dass die Existenz von diesem Baby jetzt für dich konsequenzenfrei bleiben soll. Dass dieses Baby einfach halt hingeschleift werden kann, wo auch immer du willst. Alle müssen das akzeptieren. Und auch das Baby hat da nicht zu meckern. Ne? Das hat auch in 20 Jahren nicht zu meckern, wenn im Grunde genommen es sich nie direkt um es selber gekümmert wurde, sondern es einfach nur mitgeschliffen wurde, zu was auch immer man sonst noch so zu tun hatte. Gleichzeitig abschieben an den Staat, also das ist Teil von derselben Agenda, also möglichst lange in die Kita, möglichst früh in die Kita, möglichst wenig damit zu tun haben, möglichst wenig eingeschränkt werden. Also wenn wir schon jetzt das Übel haben, und so ist es in ihrem Weltbild, ist es ein Übel, dass wir gekettet sind an dieses Kind, das jetzt bei uns ist, im allerbesten Fall wird es vorher abgetrieben oder irgendwas, aber wenn es jetzt da ist, dann muss der Staat noch dahingehend einwirken und muss die Gesellschaft umstrukturiert werden durch die Stimmung und die Regeln in Konzernen und so weiter, dass das für denjenigen, der sich entschieden hat, ungeschützten Sex zu haben, keine Konsequenzen mit sich bringt. Dass derjenige so weit separiert ist von diesem Kind und so weit sein Leben führen können muss, als würde es gar nicht existieren, wie es uns Menschen möglich ist. Dafür steht es in diesem Fall. Bei der AfDlerin steht es dafür, dass Familie auf sein soll. Das ist eine andere Sache.
Ja, obwohl ich argumentieren würde, dass es, also die Intention ist hier wichtig und was, worauf man hinaus will. Also ich würde nicht sagen, dass generell staatliches Eingreifen und ich sag mal, die Konsequenzen abzumildern etwas per se Schlechtes ist.
Ich würde sagen, es ist immer dann etwas per se Schlechtes, wenn es die Prägung übernehmen soll. Und das ist gegeben bei der Kita.
Genau, wenn es die Prägung übernehmen soll und dass du natürlich die Leute dann auf, ich sag mal, Staatskurs schon in jungen Jahren längst, dann ja, aber wie beispielsweise sagen wir...
Es sollte immer vorzugsweise abmildern via Kohle, via Möglichkeiten erschaffen, mehr Zeit mit dem Kind zu verbringen und nicht weniger.
Genau. Also ich habe jetzt nichts gegen eine Anpassung des Kindergeldes, der Elternzeit, eine Verlängerung der Elternzeit oder Steuerreduktion für beispielsweise.
Da hat gestern Martin einen interessanten Punkt zugebracht, und zwar, dass momentan wir quasi libertäre Maßnahmen, was sowas angeht, brauchen, weil diese Maßnahmen, die du gerade nennst, in der Prä-Remigrationsgesellschaft massiv das befeuern würden, was wir nicht haben wollen. Ne? Aber dass das umkippen wird und wir quasi einen Solidarpatriotismus brauchen werden, sobald die Remigration durchgeführt wurde.
Das ist schwierig, den Leuten zu verkaufen, weil mit so vielen taktischen Schritten, das kannst du in dem Großteil der Bevölkerung nicht verkaufen. Soweit denken die nicht. Mach jetzt A, damit wir später B haben. Die Leute sehen beispielsweise einen Ball fliegen und sehen diese Flugbahn und denken diese Flugbahn dann weiter. Dass er effektiv sich dann irgendwo dann nochmal dreht oder so und eine andere Richtung annimmt, können sie nicht fassen.
Ja, das sind auch so trainiert darauf, Doppelmoral zu finden. Ne? Ja. Es ist halt wie jemand, der auf der Straße eins in die Fresse bekommt und dann zurückschlägt und daneben steht dann die breite Masse und sagt, warte mal, du wolltest auch nicht geschlagen werden. Ne? Ungefähr so.
Ja, genau. Und das ist echt schwierig, den Leuten zu verkaufen, auf politischer Ebene.
Ja. Massen sind dumm wie Hundescheiße. Es ist leider so.
Ja, es ist schwierig. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das dann genau hinsetzt, weil du musst ja natürlich den Plan dann erklären. Und effektiv, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, wenn du sagst, okay, wenn es der Feind hat, dann soll es zu sein, wenn wir das haben, dann soll das auf sein, weil die Intention eine andere ist.
Also der Plan ist, selbst wenn wir jetzt die Macht übernehmen würden, würde es keinen Sinn machen, bevor man die ganzen Leute rausgebracht hat oder auf jeden Fall große Anteile von ihnen, die Anreize so zu setzen, wie sie dafür sorgen werden, dass anteilig die Migranten noch mehr werden, als die Deutschen zeitgleich mehr werden. Ne? Weil für sie ein Extra an Kindergeld natürlich eine ganz andere Rolle spielt, als, ich meine, du kannst natürlich vorher das abmildern, indem du die Anreize spezifischer setzt, beispielsweise für Bürgergeldempfänger gilt das nicht. Ne? Das würde wahrscheinlich schon eine riesige Delle reinmachen.
Was hier aber noch zu sagen ist, wir werden ja nicht mehr, wir werden insgesamt weniger. Wir schwinden. Wir haben eine Geburtenrate unter zwei.
Wir, ungefähr von 1. Ne? Also wir haben als deutsche Staatsbürger noch eine von 1,3 oder so, aber diese Komma 3, das sind vor allem die Deutschtürken.
Generation Z wird hochgerechnet auf 0,9 irgendwas.
Und vor allem, das ist Generation Z mit den Türken. Ne?
Es heißt, ja. Frauen werden bis 2050 so über die Hälfte werden halt einfach beziehungslos sein.
Also was ich machen würde, um vielleicht diesen Punkt ganz kurz zu Ende zu führen, in Bezug auf die Anreize ist eine Abmilderung davon durch etwa das mit dem Bürgergeld, aber auch etwas wie, wir setzen also zum Beispiel Steuerbefreiungen in der Höhe von zum Beispiel allem, was du dann ausgibst für das Kind. Man könnte so eine extra Karte machen, die Auto, da brauchst du natürlich weitestgehend eine Kartenzahlung und so weiter, aber die erfasst, was du alles für das Kind kaufst. Das sind Hunderttausende Euro über die Jahre. Ja. Und das wird alles von der Steuer abgesetzt. Solche Sachen. Ne? Das sind halt Anreize, die überhaupt nicht dann in die Richtung wirken, die wir nicht haben wollen.
Was ja zum Teil jetzt schon gemacht wird, aber ich weiß auf jeden Fall, auf was du hinaus möchtest. Was natürlich immer interessante Konzepte sind, dass du einfach Lohnsteuerbefreiung hast. Am besten ab dem dritten Kind komplett oder ab dem vierten.
Ja, du könntest auch eine komplette Steuerbefreiung haben irgendwann. Ne? Ich hatte ja auch die Idee von dem Multiplikator der Steuer. Also du kannst alle möglichen Sachen machen. Das müssen am Ende dann ernsthaftere Leute, als wir es sind, nochmal durchrechnen, was das wirklich für Konsequenzen haben würde. Und ob das irgendwie, keine Ahnung, die Gesellschaft in die Luft jagt oder so. Aber eine Idee, die Idee, die ich mal hatte, war halt Multiplikator. Null Kinder durch, mal 0,5. Ein Kind mal 0,75. Und ab zwei Kindern bekommst du dann quasi das, was du normalerweise an Rente bekommen würdest. 2,5 bedeutet dann halt, du kriegst die 0,25 obendrauf, die eingespart wurden im Schritt runter.
Mich würde interessieren, wie andere Länder das handhaben, weil Ungarn hat ja so ein Konzept mittlerweile aufgebaut und viel Kritik kommt da mal von links, die dann sagen, ja, aber das hat nicht zu einer Erhöhung der Geburtenraten geführt. Wenn man vielleicht genau hinschaut, hat das, also die Gesamtgeburtenraten interessieren mich auch am Ende des Tages nicht. Es geht ja auch darum, dass wir den Idiocracy-Bezug damit natürlich auch rausnehmen, weil die niedrigste Geburtenrate im Land haben, sind halt Akademikerfrauen. Mhm. Und wenn es da einen Shift natürlich geben würde, dann könnte das ja auch schon alleine eine gute Sache sein.
Das ist sicherlich der Fall. Ich denke, was noch wichtiger ist, als alle Anreize, die ein Staat selber machen kann, auf jeden Fall direkte Anreize, ein Staat kann natürlich auch die Meinungsbildung beeinflussen, ist das politische Meta und die Einstellung der Leute und da im Wesentlichen Individualismus soll zu sein. Wir leben jetzt in einer Gesellschaft, die quasi das Schlimmste aus allen Welten hat. Also wir haben von dem Liberalismus, nicht so wie ich heute den Begriff verwende, also heute ist er, kombiniert er beides in einem, ist er quasi das Schlimmste aus beiden Welten, aber dem Liberalismus aus dem 18. Jahrhundert haben wir den kompletten Individualismus übernommen. Also alle können machen, was sie wollen, und nach damaliger Lesart noch, müssen aber mit den Konsequenzen klarkommen. Das ist der Teil, der dem modernen Liberalismus nicht gefällt. Da greift dann ein mit einem Daddy-Staat, der sagt, nein, müssen sie nicht. Das bedeutet jetzt, also damals hättest du irgendwie, keine Ahnung, übertragen auf die heutige Gesellschaft, würden wir heute noch diese Ideologie so leben, dann würden Leute wie Tadjo Müller auf Crystal Meth sich jedes zweite Wochenende mit 30 Männern vergnügen, würden davon AIDS bekommen, was Tadjo Müller ja sogar hat, trotz aller medizinischer Möglichkeiten, und würden an diesem AIDS dann sterben oder würden am Crystal Meth Konsum sterben und so weiter. Wir haben jetzt die Gesellschaft, die sagt, nein, also ja, ihr darf das alles machen und man darf daran nicht einmal scharfe Kritik üben, im Gegenteil, wir zeigen das im Kinderfernsehen als halt auch ein Lebensmodell, wie man so seinen Lebensweg gehen kann, ne? Halt diskutabel, aber es geht nicht, dass er irgendwelche Konsequenzen dadurch erleidet. Also wir müssen jetzt ein Medikament, das wahrscheinlich 100.000 Euro im Monat oder so kostet, ihm und Leuten wie ihm finanzieren, namens PrEP, was dafür sorgt, das wird übrigens ebenfalls im Kinderfernsehen beworben, in Sendungen wie auf Klo für 14-jährige Mädchen, was dafür sorgt, dass man keine HIV-Infektion bekommt, wenn man mit einem Infizierten Sex hat, und zwar auf jeden Fall nicht. Darüber hinaus, für jemanden wie Tadjo selber, der schon HIV hat, bringen wir Medikamente, die dafür sorgen, dass das HIV ihn nicht umbringt, und zwar auch in 30 Jahren nicht. Also wir eliminieren alle Konsequenzen, wir eliminieren sogar das soziale Stigma, im Gegenteil. Das einzige Stigma, das es gibt, ist auf Leuten, die ein Stigma schaffen wollen. Ist auf Leuten, die normativ auch nur, also sagen wir selbst, du kritisierst Tacho nicht, aber lebst das krasse Gegenmodell positiv vor. Dann haben wir irgendeinen Artikel über die scheiß Threadwives, die uns wieder in die Steinzeit bringen und so weiter. Insofern, wir haben das Schlimmste aus allen Welten. Wir haben die Eliminierung von Verantwortung, während das Individuum und seine Freiheit über allem steht. Und damit ist jeder Aspekt, der noch eine gewisse Regulierung reingebracht hat, der noch irgendeine Form von Zügelung reingebracht hat, und zwar das Einfache, du musst damit klarkommen, was das dann für dich bedeutet, beerdigt. Das ist das Schlimmste, was wahrscheinlich jemals existiert hat.
Ja, aber gerade diese Sachen, wie beispielsweise auch PrEP, das ist jetzt eine Sache in der Gesellschaft, aber dass wir das halt überall finden, dieses Entnehmen der Konsequenzen, sorgt ja auch dafür, dass dieses Mindset immer wieder komisch wird. Früher war es so, dass du halt für alle deine Handlungen Konsequenzen bekommen hast. Und heute ist es so, dass es dir in verschiedenen Lebensbereichen weggenommen wird und dann fragst du dich, okay, wenn ich jetzt in 80% der Lebensbereiche keine Konsequenzen habe, warum habe ich die in 20% der Lebensbereiche? Und wenn du dir das mal anschaust, beispielsweise von den Zahlen, hier wird gesagt, dass Juni 2020 waren das anscheinend 21.600 Menschen, die PrEP nutzen, was 40-55% der homosexuellen Männer irgendwie da entsprach. Oder?
Scheiße, ey. Die Hälfte der Schwulen nimmt ein Medikament, damit ihr Lebensstil sie nicht umbringt.
Also ich glaube, das ist...
Auf Kosten der Allgemeinheit wohlgemerkt. Also sogar, man könnte ja sagen, der medizinische Fortschritt an für sich ist dann schon ein Problem, weil es halt einen unnatürlichen Zustand erschafft, der Konsequenzenlosigkeit für Dinge, die gravierende Konsequenzen gehabt hätten. Und dann halt die gesellschaftlichen Konsequenzen und die psychologischen Konsequenzen, auch die massenpsychologischen Konsequenzen auf 10 aufdreht, weil es alles andere eliminiert hat und die Leute so leben können, als wäre das andere nicht da. Aber wir leben ja sogar in einer Gesellschaft, in der diese Leute diese Scheiße nicht mal selber bezahlen müssen. Also die Allgemeinheit ist dazu verpflichtet, denen ein Medikament zu bezahlen, was dazu dafür sorgt, dass sie einen Lebensstil führen können, der sie unter normalen Umständen innerhalb von wenigen Jahren töten würde.
Genau, und wie gesagt, dann kommen halt neue Sachen dazu, wo die Leute dann halt auch in dieser Freiheit dann auch leben möchten. Und deshalb werden sie in einer gewissen Form freiheitssüchtig und konsequenzfreiheitssüchtig. Ganz kurz, ja. Diese 21.000 sind Leute, die dort befragt wurden. Es gibt natürlich mehr als 21.000 Homosexuelle in Deutschland. Hier wird dann noch gesagt, dass ungefähr die Schätzungen, also komplett für Deutschland, bei 23% liegt, ist trotzdem ein Viertel. Das ist viel. Also ein Viertel.
Die Mutter von dem allen? Sorry.
Also in Deutschland PrEP-Bedarf ist 23%. Bedarf.
Was? Also nochmal. 23% der Deutschen? Also, okay,
23% der Homosexuellen.
Okay, ich verstehe. Also quasi Bedarf im Sinne von Krankenkasse finanziert das Ganze und so.
In einer US-Studie gab es, dass es rund 32% aktiv nutzten. Also nicht, sie haben ihre homosexuelle Ho-Face, sondern es wird aktiv benutzt.
Die Mutter der physischen Sachen, die erschaffen wurden und diesen Effekt zeitigen und gravierende Konsequenzen nach sich gezogen haben, ist Verhütung. Also das ist der Anfangspunkt, wo wir begonnen haben, gravierende Konsequenzen, die aus der biologischen Kondition des Menschen hervorgehen und an die der Mensch psychologisch angepasst ist, von seinem Verhalten einfach zu eliminieren, einfach wegzumelden.
Ja.
Und die große Frage ist, das ist im Grunde genommen die große Frage, die sich stellen muss und vor die wir gestellt werden, vielleicht, wir werden experimentieren können, wenn wir an die Macht kommen, damit, ob es möglich ist, Verhütung weiter frei zugänglich zu lassen und trotzdem die Geburtenrate über Selbsterhaltungsniveau zu heben, einfach über kulturellen Wandel und staatliche Anreize. Wenn die Antwort darauf Nein ist, dann muss Verhütung weggemeldet werden.
Ich meine, du hattest sogar Argumente in Sachen gesundheitsschädlichen Präparaten und so weiter. Ich denke mal, an alles, was mit Hormonen und so weiter reinkommt, könntest du sogar in einer gewissen Form argumentieren. Bei Kondomen wird es schwierig.
Kondome sind schwierig, weil du schwer einfach einen kleinen Plastiksack verbieten kannst. Ne? Also du kannst, das wäre dann quasi der Mittelweg, wenn man so will. Wir stellen fest, es ist nicht möglich. Also de facto nicht möglich, auf jeden Fall nicht in einem Zeitraum, in dem es geschehen müsste, damit das deutsche Volk in seiner Substanz erhalten bleibt und generell europäische Völker. Dann wäre der nächste Schritt, hormonelle Verhütung zu verbieten. Das wäre der nächste Schritt.
Ja, das ist der Schritt, an den du weiter rangehst. Ich meine, die noch gravierendere Ebene, die du halt nicht machen kannst, sind natürlich so Sachen wie Pull-out, Kalendermethode oder Verzicht auf
Vaginalverkehr. Guck mal, welche Schwierigkeiten die Leute schon haben mit all den Sachen, die ihnen gerade zur Verfügung stehen, um zu verhindern, dass sie schwanger werden, dass sie dermaßen darauf bedacht sind, Abtreibung immer als Endoption, als Ultima Ratio noch offen zu lassen. Ne? Das mit allem, was es jetzt gibt. Ich denke, hormonelle Verhütung stellt wahrscheinlich den Hauptteil von Verhütung im Mindesten in Partnerschaften dar. Korrekt?
Ja, also ich glaube, die Mini-Pille ist das ja, glaube ich, ist das gängigste. Also neben dem Kondom.
Wenn die Leute Pull-out und Zählen machen, dann wird das in so vielen Fällen schiefgehen, dass die Geburtenrate allein davon signifikant beeinflusst werden würde.
Ja, das auf jeden Fall.
Und Kondome werden sie nicht benutzen. Paare werden nicht jahrelang nur mit Kondom schlafen. Das wird nicht geschehen.
Richtig. Ich meine, generell, die meisten Abtreibungen passieren doch, also Hand aufs Herz. Jetzt, das kann man natürlich fact-checken. Ich weiß gar nicht, wie du das in irgendeiner Form dann auch beweisen möchtest. Aber meine Lebenserfahrung sagt mir, dass es nicht ist, ja, das Kondom ist gerissen, die Pille hat nicht gewirkt. Man war gerade halt, es war ein sehr romantischer Moment. Und die Fahrt zur Tankstelle, um Kondome zu holen, hätte den Vibe zerstört. Das ist doch der ehrliche Grund für Abtreibung.
Interessant wird auch, wenn man das machen würde, und erneut, ich würde vermeiden wollen, das zu machen, aber das Ultima Ratio, wenn Existenz zur Disposition steht, dann bin ich bereit, auch so weit zu gehen. Aber während das machen würde, beginnen die dann sich irgendwo in die Luft zu sprengen und so? Also wie wichtig ist denen das? Ich glaube nämlich, das ist denen verdammt wichtig. Das ist denen extremst wichtig.
Also das, was natürlich passieren wird, also zumindest von deren Propagandamaschinerie, ist, dass sie halt sagen werden, ja okay, Frauen werden halt jetzt dazu gezwungen, also durch diese ganzen Maßnahmen, dass Verhütung auf einmal wegfällt.
Ja, Männer auch, ne?
Also, ja, sie werden gezwungen, das dann irgendwo in Hinterhöfen zu machen mit, also ich meine, Susie Grime beispielsweise hat ja einen Kleiderbügel auf ihrem Unterarm tätowiert. Das ist ja ein Zeichen für Abtreibung, weil man das ja damals mit einem Kleiderbügel ausgeschabt hat, den man halt dafür passend geformt hat.
Ja, haben das jemals Millionen von Leuten gemacht? Haben das jemals, also wie viele Leute benutzen momentan Verhütung? Treiben quasi, wenn man so will, auf diese Art und Weise ab. Und zwar regelmäßig. Wahrscheinlich der Großteil der Bevölkerung, korrekt? Hat jemals der Großteil der Bevölkerung diese, also als es noch keine Verhütung und keine erlaubte medizinische Abtreibung gab, hat jemals der Großteil der Leute, der schwanger wurde, sich das mit einem scheiß Kleiderbügel ausgeschabt? Nein. Das werden halt die irrsten Extremisten von denen machen und psychisch Kranke. Aber in der Breite werden die Leute sagen, scheiße, ja gut, da habe ich jetzt ein Kind.
Und wahrscheinlich auch, ich sag mal, auf einer gewissen Form diesen Personen einreden und danach auch die Verantwortung nicht übernehmen wollen. Also, dass du, keine Ahnung, linke Person A sagt, linke Person B, ja, aber willst du wirklich in dieser Situation ein Kind haben? Ich meine, wir können mit dem Kleiderbügel, könnten wir das machen. So, linke Person B stirbt dabei, um dann zu sagen, ja, der Staat ist schuld. Der Staat hat das verboten und hat mich dazu gezwungen, das zu machen.
Das wird irgendwie einmal passieren und dann werden die eine riesen Story daraus machen. Das wird nicht irgendwie Schule machen. Auch gerade das, also kannst du, der muss ja schon Vollpsychopath sein, um wieder einer Freundin vorzuschlagen mit einem also Scheiße, ey. Aber ja, also in der Breite.
Diese Sachen sind ja in den USA, benutzen sie als Hauptargument in den Staaten, in denen es aktuell verboten ist. Und ja, damit.
Aber ist das 5 Millionen Mal passiert oder ist das eher 200 Mal passiert, wahrscheinlich eher 30 Mal passiert oder so. Ich behaupte halt, dass eher 30 Mal passiert und die bauschen das auf zu einem Phänomen, das es in der Form nicht ist.
Die Fälle, die es bisher gab, die waren eigentlich eher Bullshit. Das war eher, ich sag mal, medizinisches Versagen auf der Ebene, dass sie, dass die eigentliche Regelung nicht gewirkt hat. Das waren dann Sachen, wo man das Kind hätte abtreiben müssen, wahrscheinlich auch nach unserer Auffassung, und zwar, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist, auf medizinischer Ebene. Und nicht, ja, ich werde dadurch psychologische Probleme bekommen. Sondern die Mutter ist, das Kind sorgt dafür, dass die Organe der Mutter versagen oder irgendwie sowas. Ja. Und es gibt ja keinen, der gegen Abtreibung ist, der sagt, okay, in diesem Fall auch keine Abtreibung. Also ich kenne zumindest niemanden. Das ist ein großer Konsens. Also auch bei Abtreibungsgegnern.
Sicher. Allein das auf jeden Fall.
Aus logischem Betrachten, wenn die Mutter nicht mehr lebt, kann das Kind auch nicht mehr leben. Und so.
Ja, genau. Also jetzt quasi, wenn du einfach nur demografisch denkst, dann kannst du auch keine weiteren Kinder geben und so weiter. Ne? Insofern. Und jetzt auch einfach nur vom Gefühl her, ne, von dem moralischen Kompass, den sich unser Lager, denke ich, teilt, ja. Aber ja, also die groß angelegte Frage ist halt, wir reden jetzt ja quasi über Zwangsmaßnahmen. Also darüber, wie können wir mit Autoritarismus übertünchen oder dafür sorgen, dass wir nicht aussterben, obwohl die Leute dermaßen entfremdet wurden von Konzepten
die Leute wieder die Leute wieder in die Verantwortung zu zwingen, so dass sie auch wieder merken, dass Verantwortung nichts ist, was sie irgendwie umbringt und dass diese Unfreiheit auch nichts ist. Und effektiv.
Ja, genau, man darf halt nicht vergessen, dass wir hier eine extrem unnatürliche Situation haben. Also diese Zwänge, früher gab es keinen Staat, der quasi die natürlichen Zwänge herstellen musste, sondern die natürlichen Zwänge waren halt die natürlichen Zwänge und die Möglichkeiten, dem zu entgehen, gab es in der Form gar nicht. Auf jeden Fall nicht als saubere, verlässliche medizinische Produkte.
Was auch interessant ist, dass der Staat irgendwie seine Narrativ-Stasi damit natürlich auch entwickelt hat, die dann auch immer wieder diese Sachen in irgendeiner Form dann, ich sag mal, prüfen. Wie beispielsweise, wenn du dann so Sachen sagst wie, ich würde das meine Frau nicht machen lassen. Okay? Dass du dann Leute hast, bei denen dieser Satz dazu führt, dass sie getriggert sind, Sachen zu sagen wie, also verbietest du deiner Frau Dinge zu tun? Also
ja.
Diese.
Ja, wie gesagt, Ehe ist gegenseitiger Besitztum. Genau. Also das bedeutet das. Und das ist nicht irgendeine Kleinigkeit oder so, sondern das ist ernst. Das ist eine ernsthafte Sache. Und das bedeutet, dass man sich gegenseitig Dinge verbieten kann.
Genau. Und Verbote sind ja nichts anderes als Grenzen. Und es ist auch in der Rechten interessant, dass wir Grenzen für ein Land natürlich verstehen, dass wir Gesetze in einer gewissen Form verstehen, je nachdem wie libertär natürlich der Rechte ist, mehr oder weniger, aber zwischenmenschliche Grenzen irgendwie überhaupt nicht verstehen, selbst in der Rechten nicht. Dass man sagt, okay, der macht das und das, das gefällt mir nicht, ich möchte mit dem keinerlei Kontakt haben, also auf persönlicher Ebene. Dass selbst das nicht verstanden wird, dass man sagt, ja, willst du dem das dann verbieten oder wie? So, ja.
Ja, das ist der Entzug von sich selber quasi, das genau. Canceln, wenn man so will, im Privatleben etwas ist, was in keinem Fall angemessen wäre, ja. Das ist auch etwas, was immer, also die einzige Sache, die eigentlich auf dem Papier bei den Libertären doch noch möglich wäre, und zwar Assoziationsfreiheit, wenn irgendjemand rumvögelt, dann strafen wir das im Rahmen unserer persönlichen Möglichkeiten ab. Wir wollen jetzt nicht, keine Ahnung, auf unserer Grillparty Tadjo Müller haben. Das finden sie in der Regel auch nicht gut. Das ist richtig eigenartig. Ne? Also man kann ja verstehen, dass wenn man irgendwie sein ganzes Weltbild darum formiert hat, dass staatliche Gewalt und staatliche Eingriffe, staatliche Beeinflussung etwas Böses sind und generell weg müssen, dass man das dann auch nicht gegen Tadjo Müller machen will. Aber aus irgendeinem Grund sind die Libertären auch immer der Meinung, dass man gleichzeitig nicht Tadjo Müller im Privatleben spüren lassen soll, dass man das nicht gut findet. Ich verstehe nicht, warum. Das ist das einzige Instrument, das ihr euch selber noch gelassen habt, dass ihr nach euren Prinzipien anwenden könntet, aber irgendwie seid ihr so verheiratet mit dem alle machen lassen, was sie wollen, egal wie zerstörerisch und du darfst es nicht mal schlecht finden, dass das dann trotzdem für Unbehagen sorgt. Das ist komisch.
Das könnte man schon fast jetzt als Schlusswort nutzen, weil wir jetzt auch unsere Stunde schon wieder voll haben. Die Leute sollten halt nochmal über Freiheit nachdenken und ihren eigenen
Beruf. Am Schluss ein bisschen Spaltung reingehauen noch.
Ist nicht verkehrt. Ich finde, also ich persönlich finde, die Rechte muss besser werden.
Ja, also es geht ja auch nicht darum, jetzt irgendwie hier Fronten aufzumachen im Sinne von, so und jetzt reden wir nicht mehr mit denen und jetzt versuchen wir die klein zu kriegen oder irgendwas. Vor allem bei den Libertären, gut, jetzt haben sie die Freiheit gegründet, wir werden sehen, wie das so läuft. Aber in der Regel mischen die sich ja auch gar nicht in das Parteiengeschäft großartig ein und kommentieren eher von der Seitenlinie, in der Regel damit, dass das Spiel mitzuspielen und zu versuchen, selber relevant zu werden, böse ist und ja, dann redet man halt mit denen darüber, führt irgendwie eine Debatte und dann redet man deutlich freundlicher darüber, wie die Gesellschaft allgemein so läuft und sieht das meiste ähnlich und so weiter. Es ist ja nicht so, als wäre man verfeindet. Also in die Richtung soll das nicht interpretiert werden.
Auf der anderen Ebene ist es natürlich, sie sind auch ein wenig der Zeugwart des Teams. Sie gehören zwar zum Team, aber sind sie wirklich so wichtig?
Nein, es gibt Leute, so also gerade die pragmatischeren, so wie zum Beispiel Miro. Miro ist ein pragmatischerer, der jetzt nicht, was also die Grundschwäche, die viele Libertäre, wahrscheinlich in der Masse der öffentlichen Kreaturen, die meisten, disqualifiziert als politischer Akteur, ist, dass sie sich in einem Puritanismus an Prinzipien halten, die absolut unerfüllbar sind für einen effektiven politischen Akteur, dass sie sich selber jede Effektivität nehmen. Aber zum Beispiel ein Miro erfüllt das nicht, ein Miro will gewinnen. Ein Miro sieht, dass wir gleiche oder ähnliche Feinde haben, die uns und ihn beidermaßen weghaben wollen, im Sinne von die Gesellschaft neu gestalten wollen, und er fällt hinten am Rand runter mit uns zusammen, und dementsprechend ist er auch bereit, den Kampf aufzunehmen und mit uns gemeinsame Sache im Sinne von, wir unterstützen uns gegenseitig in unsere Formate und so weiter, und wir versuchen wirklich politisch effektiv zu werden. Das ist eben leider nur die Seltenheit, aber diese Leute sind absolut top.
Ja, aber Miro, also bei Miro gab es auch einen Shift in den letzten Jahren. Und er hat auch gemerkt, dass unser Weg in einer gewissen Form besser ist und hat sich da eher angenähert. Und ich finde, das sollten wir irgendwie in einer gewissen Form nicht forcieren, aber wir sollten den Samen dazu legen, dass das gedeihen kann.
Sicherlich, das auf jeden Fall.
Okay, dann verabschieden wir uns hier erstmal von der Aufnahme der zweiten Folge der Taktung und sehen uns hier in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Ja, hat mir Spaß gemacht. Bis dann. Haut rein. Bis übernächsten Donnerstag.